freue mich heute Abend, das Wort Gottes ausbreiten zu dürfen, meine Freunde. Ja, es ist schon März und wir haben uns vorgenommen, meine Freunde, uns zu erinnern einmal an diese sieben Worte des Herrn Jesus am Kreuz. Und jetzt dieses Mal kommen wir zum ersten. Und zwar, meine lieben Freunde, Vater, vergib ihnen, diese Bitte verändert dein Leben. Wir haben es schon in der Einleitung gehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und mein Freund hat ganz klar gesagt, ja, haben sie es denn nun wirklich nicht wissen können, hat er es ihnen nicht vorausgesagt, was kommen wird. Meine Freunde, ich habe heute Abend eine ganz besondere Einleitung. Ich bin immer noch sehr viel unterwegs im Auto für Evangelisationen, Bibelfreizeiten, und dann erlebe ich immer wieder Staus, auch wenn wir hier nach Bern kommen. Meine Freunde, da sind wir manchmal sehr früh dran, sehr früh schon da. Und dann sagen wir, ja, jetzt wollen wir nicht schon in die Garage, wir bleiben noch ein bisschen bei den Bären. Oder, meine lieben Freunde, wir stellen uns sonst irgendwo hin und dann manchmal sind wir früh unterwegs und kommen nur knapp an. Staus. Und wisst ihr, was passiert? Es gibt Unfälle. Und interessanterweise, meine Freunde, wenn so ein Unfall passiert, natürlich gibt es dann Staus, aber es gibt auch Staus auf der anderen Seite, wo nichts passiert ist. Wisst ihr warum? Ich will euch einmal einen Satz lesen. Und ich lese das im Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Und da ist ein ganz kleines Sätzlein. Lukas 23, Vers 35. Wiederhole, Lukas 23, 35. Da steht: Und das Volk stand und sah zu. Und das ist das, was wir erleben, Freunde, wenn wir auf der Autobahn sind, auf dieser Seite, wo nichts passiert ist. Da gibt es einen Stau, weil die Gaffer auf die andere Seite schauen und langsam fahren. Einige, die halten beinahe an. Und ich habe sogar erlebt, dass einer ausstieg, Freunde, um das zu fotografieren. Die Gaffer. Und das Volk stand und schaute zu. Und meine lieben Freunde, als ich dieses Sätzlein gelesen habe, habe ich gedacht, was waren das für Menschen? Was waren jetzt das für Leute? Freunde, dann habe ich mir gedacht, da waren Gleichgültige, die aber einfach voller Gewunderung, voller Schaulust sind. Die schauten dazu. Wenn ich da schreibe, die gleichgültigen Freunde, dann denke ich an die Lanzer. Die haben sogar gewürfelt. Dann sah wieder einer aufgestanden, wollte ihm etwas zu trinken geben, ein bisschen Essig. Aber sonst haben sie gewürfelt um seine Kleider. Und da war das feine Gewand, Freunde. Das wollten sie eben nicht teilen, sondern das sollte einer bekommen. Der Herr Jesus ist immer fein angetreten. Er war immer fein unterwegs. Er hatte ein schönes Gewand. Und dann habe ich noch an andere gedacht, meine lieben Freunde. Eben diese Neugierigen, die einfach Abwechslung suchen, die immer aus Neugierde sich dann da jetzt unter die Menschen stellen und schauen. Und aber da waren noch andere Freunde, Spötter. Sie kannten ihn, den Gekreuzigten, den Aufgehängten zwischen Himmel und Erde. Sie kannten ihn, sie hatten von ihm gehört, sie hatten vielleicht sogar Predigten von ihm gehört, aber dann seine Wunder. Das war nun etwas Gewaltiges. Und Freunde, jetzt hing er da. Hilflos. Und jetzt, Freunde, haben diese Spötter gesagt, anderen hat er geholfen. Er soll sich jetzt selber helfen. Er soll selber da runterkommen. Dann glauben wir an ihn. Und dann waren da noch andere Menschen, Freunde, die Mitleidigen. Ach, die hatten schon geweint, als sie ihn gesehen haben, als er mit seinem Kreuz durch die Via Dolorosa gegangen ist. Die haben mitgeweint. Und dann hat er zu ihnen gesagt, hört, wenn das am grünen Holz geschieht, denkt einmal, was am dürren geschehen wird. Weint nicht über mich, sondern über eure Kinder. Da waren die Mitleidigen, die Spötter, die Angefochtenen. Solche, die konnten das jetzt einfach nicht fassen. Wir hofften doch, dass er uns erretten, erlösen wird von den Römern, von diesen Besatzern, sind wir wieder enttäuscht. Und das Volk stand und sah zu. Es hatten sie ihn gekreuzigt. Und meine Freunde, er war mitten inne. Da waren drei Kreuze. Und die beiden Verbrecher, der eine zur Linken, der andere zur Rechten. Und ich will euch einen einzigen Satz lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15 und hier den Vers 32. Ich ist der Christus und König in Israel, so steige er nun vom Kreuz, das wir sehen und glauben. Und jetzt steht das Sätzlein, und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Wisst ihr, meine Freunde, da sind sehr viele, die sagen immer, ja, das ist doch fantastisch, da dieser Schächer am Kreuz. Meine lieben Freunde, der war überhaupt nicht besser als der andere. Beide schmähten ihn. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ob die sich plötzlich jetzt als Mitgekreuzigte mit denen, die da unten waren und dazu sahen und spotteten und sich irgendwie mit denen noch so zu verbünden und diesen Mittelmann da jetzt mit denen jetzt zu schmähen und zu spotten und ob das irgendwie eine Reaktion gewesen ist im Anblick des Todes, des Sterbensmüssens. Und jetzt ist die Frage die, die ich euch stellen möchte. Wie kommt es nun, dass der eine, Freunde, Buße tut, sich bekehrt, gläubig wird, ihn anruft, Freunde, anruft. Sie schimpften, sie fluchten. Und der in der Mitte, der Mitgekreuzigte, der Mittelmann, der schwieg. Immer wieder schwieg er. Und dann plötzlich tat er den Mund auf und sagte, Vater, vergib ihnen. Und noch dieses Wort dazu, denn sie wissen nicht, was sie tun, meine lieben Freunde, jawohl. Die Frage, die ist berechtigt, wussten die das wirklich nicht? Zum Beispiel die Pharisäer, die Sadduzäer, die Geistlichen, die sich da bewegten, die ihn eigentlich ans Kreuz geschlagen haben, die Masse aufwiegelten und uns gesagt haben, schreit, schreit, Barabbas, wir wollen Barabbas, diesen Kreuzige, kreuzige ihn, wussten die wirklich nicht, was sie taten. Und dann von diesen Lanzern, soll ich von diesen Lanzern reden, die jetzt da würfelten und die Habseligkeiten jetzt da unter sich da ausgetauscht haben, wussten die auch nicht, was sie taten. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau das Wort war es, und da bin ich überzeugt, dass den getroffen hat. Sie wussten ganz genau, die beiden, was sie verbrochen hatten, Freunde. Und jetzt dieser eine, als er das hört, Vater, dieses Gebet zu Gott, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort hat ihn überzeugt. Und Freunde, plötzlich, und da bin ich überzeugt auch, es war der Heilige Geist, der diesen einen, und er muss eben doch ein aufrichtiger Mensch gewesen sein, auch wenn er ein Verbrecher war, den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Es gibt Menschen, Freunde, die ganz große Sünder sind und zur Umkehr kommen und Gottes Kinder werden. Ich weiß noch, als ich in Deutschland oben, da bei Wuppertal in dieser Nähe, in Gefängnissen gepredigt habe, da waren Mörder, da war ich auch in einem Frauengefängnis. Und meine Lieben, ich sage euch eines, wir haben diesen Menschen Kuchen gebracht, Kaffee gebracht, wir haben uns zu ihnen gesetzt, und dann weiß ich noch, als ich meine schöne Weste auszog und hinlegte und sagte, ich bin einer von euch. Schnurgnade. Und dann haben wir erlebt, wie Mörder selig wurden, Vergebung bekommen haben. Freunde, ganz gewaltig. Und ich weiß noch, die haben dann Gottesdienste gemacht unter sich und Gebetsstunden. Und da sind einige sogar noch früher frei geworden, wegen guter Führung. Und dann haben wir sie wieder gesehen in der Versammlung. Meine Freunde, ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hat schrecklich ausgesehen, schrecklich. Und als er in der Gemeinde war, nachdem er frei wurde, Freunde, wurde das ein adretter Kerl. Und als ich später wieder darauf kam, dann kam der zu mir und hat sich vorgestellt und gesagt, ich bin bei dir gläubig geworden, Bruder Reichenbach, im Gefängnis. Und er strahlte mich an. Meine lieben Freunde, das war es. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort schlug ein. Und plötzlich, Freunde, hat dieser Schächer am Kreuz, dieser eine, nicht mehr die Kreuze gesehen neben ihm, sondern er sah den Knecht Gottes, der die Sünde auf sich genommen hat, der stellvertretend für sie, für diese zwei da und für die ganze Menschheit am Kreuze hing. Und dann rief er ihn an. Und wisst ihr, was im Urtext steht, Freunde? Er hat ihn beim Namen gerufen. Jesus, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, Jeshua, das heißt Retter, das heißt rette mich, wenn du in dein Reich kommst. Zur Antwort unseres Herrn Jesus kommen wir dann am nächsten Sonntag. Am nächsten Sonntag heißt mein Thema mit ihm im Paradies. Jesus hat ihm zugesagt, mit ihm im Paradies zu sein. Und dann heißt mein Thema, Schächer, wo ist das, dieses Paradies? Nächsten Sonntag. Aber jetzt, meine lieben Freunde, sind wir noch miteinander bei diesem Gebet. Ich lese jetzt von Vers 33 an in diesem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 23, da steht, und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los. Vergebung. Meine lieben Freunde, Vergebung. Da hat ihn keiner um Verzeihung gebeten. Und er hat einfach vergeben. Nicht nur das, Freunde, er hat sich eingesetzt für sie. Er hat mit seinem Vater gesprochen für sie. Und er hat gesagt: Du Vater, vergib ihnen, sie wissen ja nicht, was sie tun. Ist das nicht gewaltig, ist das nicht einfach wunderbar? Meine lieben Freunde, ich musste wieder an dieses Gebet erinnern, das die Welt umspannt. Wir kennen es auswendig. Und ich bin erstaunt immer, wenn ich Beerdigungen habe. Und das ist sehr oft. Dann sehr oft bete ich das Vaterunser am offenen Grab, wenn wir aussegnen. Und dann bin ich erstaunt doch, wie viele Menschen dieses Vaterunser kennen, auswendig können, mitreden. Und meine Lieben, da gibt es ein ganz, ganz besonderes Wort. In Matthäus Kapitel 6. Freunde, wir kennen dieses fantastische Gebet. Ein anderes Evangelium sagt uns, dass ein Jünger zu ihm gekommen ist und gesagt hat: Lehre uns beten. Sie haben gemerkt, dieser Jesus, der hat eine gewaltige Kraft, die ihm zufließt durchs Gebet. Wisst ihr, Freunde, er hat immer und immer wieder eine Gebetsnacht gehabt. Den ganzen Tag wurde er ja belagert dort am See Genezareth. Die Kranken lagen da. Dann hat er wieder gelehrt in der Synagoge und dann haben sie das Dach abgedeckt und ließen einen Gichtbrüchigen vom Dach runter, denn man konnte gar nicht zu ihm kommen, so nah waren die Menschen. Und Freunde, sie wollten ihn auch immer anfassen, irgendwie berühren, denn es ging Kraft von ihm aus. Meine lieben Freunde, es gibt Kraft. In der Verkündigung gibt es Kraft. Und es steht, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und dann hat er sie gelehrt. Wir kennen das Vaterunser. Aber es geht mir jetzt um ein ganz besonderes Wort. Vergib uns. Aber das erste Wörtlein muss ich mitlesen. Und das Bindewort. Die Bitte vorher: unser täglich Brot gib uns heute, und gehört zusammen. Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und im Urtext heißt es, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Wir haben es gemacht. Wir haben etwas aufzuweisen. Vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben, jawohl, immer wieder neu. Und ich denke wieder an diesen Jünger, Freunde, der immer so oft geredet hat. Und einmal hat er gedacht, jetzt will ich etwas ganz Großartiges sagen. Herr, wie oft muss ich meinem Nächsten verzeihen? 7-mal, hat er gedacht, das ist ja viel, ne? 7-mal. Und dann sagt Jesus, nein, nein, du, nicht 7-mal. 7-mal, 70-mal. Könnt ihr so viel rechnen? Wie viel das sind? 7-mal, 70-mal. Das ist schon viel, ne? Mal, meine lieben Freunde, sollen wir einem vergeben, der an uns sündigt und wieder sündigt und wieder sündigt. Vater, vergib ihnen! Wir haben ein einziges Vorbild, Freunde, einen einzigen, der uns nie enttäuscht und der unser ganz großes Vorbild ist, und dieser einzige heißt Jesus. Und er hat uns gelehrt, vergib. Und das ist immer meine Botschaft in allen Verkündigungen, sage ich, du, vergib. Lass los. Trage nicht nach, denn wenn du nachträgst, bist du der Belastete. Du trägst, nicht der andere. Du. Vergib. Meine lieben Freunde, dieses wunderbare Gebet, auf diese einzige Bitte geht der Herr Jesus noch einmal drauf zu. Und zwar steht jetzt da, denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Eine fantastische Verheißung. Und jetzt kommt ein ganz hartes Wort. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt. Das ist die Negation. Wenn du es nicht tust, wie oft habe ich in der Seelsorge schon gehört, das verzeihe ich dem nie. Das trage ich dem nach. Meine lieben Freunde, wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, auf dass sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, auf dass du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es öffentlich vergelten. Meine Freunde, ich weiß noch, als ich in Düsseldorf in einer Gemeinde predigte, und dann haben die da, der Älteste, vom Fasten geredet, und ich kannte die ganze Not in dieser Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, hört mal, tut euch das nicht an. Ich möchte euch sagen, fastet nicht, sondern bringt eure Sache in Ordnung. Vergebt einander. Und dann, Freunde, bin ich ins Feuer hineingekommen und habe gesagt, hört mal, es geht um Sein oder Nichtsein, denn wer nicht vergibt, ist außerhalb der Gnade Gottes. Wenn du deinem Bruder nicht vergibst, wird dein himmlischer Vater dir auch nicht vergeben. Meine lieben Freunde, es ist etwas ganz Gewaltiges. Und jetzt sehen wir diesen Jesus dort am Fluchholz, aufgehängt zwischen Himmel und Erde, dem Spott ausgeliefert. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. Freunde, ich sehe ihn im Geist mit der Dornenkrone auf dem Haupt, Blut überströmt nach der Geißelung. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. Meine lieben Freunde, das ist unser Heiland. Und ich will dir etwas zurufen. Er vergibt dir. Du brauchst nicht länger mit einem schlechten Gewissen herumzulaufen. Er vergibt dir. Komm, bekenne ihm dein Leben. Sag ihm, wo dich der Schuh drückt und was du verbrochen hast oder über was du mit keinem Menschen redest. Du weißt es aber und es belastet dich. Dein Gewissen belastet dich. Diese inwendige Uhr, die dauernd bimmelt und schlägt und dich erinnert. Bruder, Schwester, der Herr will dir unbedingt vergeben. Aber wir haben hier jetzt ein ganz, ganz wichtiges Wort. Eine Negation. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Und ich habe hier in meine Bibel mit Kugelschreiber hineingeschrieben, vergib oder stirb. Denn wenn Gott dir deine Sünde nicht vergibt, in dem Moment kannst du nicht leben. Er ist das Leben und er ist die Vergebung. Meine Freunde, das ist so etwas Wunderbares, wenn wir das sehen, dieser Herr. Und ich möchte jetzt einen großen Schritt tun ins Alte Testament, in diesen Evangelisten des Alten Testaments, dieser Prophet Jesaja. Meine Lieben, ich schlage hier das 55. Kapitel auf. Jesaja 55 und ich lese von Vers 7 an. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sein erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine lieben Freunde, er vergibt nicht knapp. Oder er wird nie einem Menschen sagen, du hör mal, du hast es übertrieben. Ich vergebe dir nicht mehr. Du hast zu viel gelogen, ich glaube dir es nicht mehr. Das wird er nie tun, Freunde. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Und jetzt sagt er uns, dass wir das kaum fassen können. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Gedanken und meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Du, er denkt an uns, er denkt an dich. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du entlastet bist, dass du nicht mehr nachträgst, dass du deine Hände öffnest, damit er sie wieder füllen kann mit seiner ganzen Herrlichkeit und mit all den Gaben, mit all den Geschenken des Heiligen Geistes, die er dir geben will, mit einem freudigen Herz, das er dir schenken will. Der Heilige Geist, der in diesem Herzen dann diese Seligkeit, diese Freude, diese jubelnde Liebe in dir entfacht. Bei ihm ist viel Vergebung. Das haben wir jetzt schon gehört, meine lieben Freunde. Es gibt unter den Frommen, meine lieben Freunde, unter den Gläubigen eine schreckliche Lehre. Und ich kann euch sagen, diese Lehre, die ist sehr verbreitet. Die sogenannte Prädestination. Zum Teil von Calvin und dann von vielen übernommen. Das heißt, stellt euch einmal vor, Gott prädestiniert. Gott sortiert, wie er will, die einen zur Seligkeit und die anderen, die hat er prädestiniert, zur Hölle. Die können gar nicht sich selber erretten oder die haben keine Chance. Die sind einfach prädestiniert und dann kommen sie da mit Bibelstellen und sie reden vom Töpfer und der Töpfer, der kann aus dem Ton machen, was er will. Ein Gefäß zur Ehre, eine wunderbare Vase oder ein Gefäß, Freunde, zur Unehre, zur irgendwie. Ich will euch etwas sagen, Freunde. Glaubt es mir hundertprozentig. Gott beruft niemanden zur Hölle. Niemals. Wisst ihr warum? Gott ist gerecht. Er wird niemanden prädestinieren, dass er verloren geht. Nie. Das ist eine Lehre, meine lieben Freunde von unten, glaubt es mir. Und ich will es euch beweisen. Ich habe eine ganz großartige Stelle im Propheten Hesekiel. Im 33. Kapitel. Da will ich euch einen Vers lesen. Ich habe hier in meine Bibel geschrieben, Evangelisationstext. Hesekiel 33, Vers 11. Sprich zu ihnen, das sagt er dem Propheten, so wahr als ich lebe, spricht der Herr, Herr, ein Doppelname. Und er ist der Lebendige, der Schöpfer Himmels und der Erde, Freunde. So wahr als ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe, Freunde, der Gottlose. Wisst ihr, Freunde, was sage ich denn vom Gottlosen? Die nur so lose an Gott hängen. So lose, ab und zu vielleicht, bei einer Beerdigung gehen Sie mal in die Kirche, vielleicht einmal an Weihnachten oder an Ostern, an Karfreitag vielleicht. Sonst das ganze Jahr haben Sie keine Zeit. Und einer hat mir gesagt, Herr Reichenbach, wenn ich älter bin, wenn ich dann pensioniert bin, dann habe ich Zeit, dann will ich mich mit dem Himmel befassen und mit der Bibel. Jetzt habe ich keine Zeit. Das sind diese Losen an Gott, sind keine Atheisten. Sie glauben schon an eine höhere Macht, aber es ist nichts da. Meine Lieben, das genügt nicht, dieses Ahnen, dass es vielleicht eine höhere Macht geben könnte, sondern, meine Freunde, nein, nicht Gott Lose anhangen. So wahr als ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre, dass er umkehre von seinem Wege und lebe. Und das ist der Grund, warum wir jetzt dann eine Evangelisation machen wollen. Betet, dass der Herr uns Gnade schenkt, dass wir an Menschen herankommen, wisst ihr, die nur so ein loses Verhältnis mit Gott haben oder überhaupt keine Zeit und meinen zu spät, könnten sie dann noch im Alter, dann würde es dann noch genügen, wenn der Tod anklopft. Freunde, nein, jetzt, heute soll er seine Stimme hören. Verstocket eure Herzen nicht. Und für uns heißt es, dass wir so einen Menschen ansprechen. Sagen, du komm doch. Ich habe mich gefreut heute Abend, hat mir eine Schwester erzählt, sie hätte einem Mann ein Traktat gegeben, ihn eingeladen und sie hoffte jetzt, er würde kommen. Sie ist da, um zu sehen, ob er kommt, hat für ihn gebetet. Freunde, es geht um Menschen. Es geht um Seelen. Und es geht darum, dass ein Mensch frei wird, frei loslässt, aufrecht unterwegs ist, nicht belastet. Nicht voller Wut, soll ich noch mehr sagen, Hass. Die hasse ich, hat mir einer gesagt. Und er sprach von seiner Frau, die ihn verlassen hatte, nur noch von der Frau in Düsseldorf, die hasse ich. Sag ich, nein du, nein. Meine Freunde, vielleicht hassen wir nicht. Aber ich erinnere mich an eine Frau und sie hat wirklich Schweres durchgemacht. Und dann habe ich gesagt, weißt du, verzeihe, dann wird dir alles verziehen und du bist entlastet. Und als ich sie wieder sah, ein halbes Jahr später, hat sie mir gesagt, Bruder Reichenbach, ich habe verziehen, sage ich ja, Lob und Dank. Aber hat sie gesagt, weißt du, wenn ich sie sehe, dann habe ich immer wieder noch einen Stich im Herzen. Habe ich gesagt, hör mal, jetzt beten wir noch für den Stich, dass der Stich auch weggeht. Dass du wirklich beten kannst für diese andere. Segnet, die euch fluchen. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch verfolgen, die euch Böses wollen. Betet. Meine Freunde, wir wollen uns nichts vormachen. Wir können es von uns aus nicht. Im Alten Testament, da steht noch Aug um Aug, Zahn um Zahn, Beule um Beule. Ich werde es ihm schon zeigen. Meine lieben Freunde, und jetzt hat mir einer erzählt, der hat das alles so erklärt. Also Freunde, da war nichts von Beule und nichts von Zahn, sondern der hat das da so hingestellt. Dann habe ich gedacht, nein, überhaupt nicht, das stimmt nicht, was du da erzählst. Meine lieben Freunde, doch im Alten Testament, da war das noch anders. Warum denn? Meine Freunde, als sie in Ägypten waren, Da war die Blutrache. Wenn von einem Stamm einer ermordet wurde, dann hat dieser Stamm dem anderen 10 Männer getötet. Die Blutrache. Rache. Da sind Menschen drin, Rache. Denkt an die 2 Weltkriege im letzten Jahrhundert, im 20. Millionen von Menschen sind umgebracht worden. Hass. Heute, wenn ihr da in die Welt hineinschaut, meine lieben Freunde, so viele Menschen gehen kaputt. Das sind Leute, die sprengen sich in die Luft, um viele zu töten, aus Rache, aus Hass. Wie schrecklich. Und das möchte der Herr wegnehmen. Und dass er dann sagte, Beule um Beule, Zahn um Zahn, da war das schon viel. Nicht mehr 1 gegen 10, 10 gegen 1, sondern 1 gegen 1, das war schon viel. Liebe teure Feinde, hätten die nie begriffen, um was es überhaupt geht. Wir begreifen es ja kaum mehr, Freunde. Und wir sagen es klar, wir können es nicht. Und deshalb hat Jesus gesagt, meine lieben Freunde, ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst ohne ihn nicht vergeben. Erbitte es. Sag, Herr Jesus, du weißt, was für ein Gemächte ich bin. Du weißt, dass ich es nicht schaffe aus eigener Kraft. Ach, ich habe dieser Schwester gesagt, ja, dieser Stich. Wenn du sie siehst, dann sticht es dich. Jetzt müssen wir machen, dass dieser Stich weggeht. Und dann haben wir inständig miteinander gebetet. Und dann, als ich sie das nächste Mal sah, hat sie gesagt, Bruder Reichenbach, weißt du, jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe und meine, jetzt kommt dann der Stich, dann sage ich, Herr Jesus, hilf mir. Hilf mir auch vergeben jetzt. Herr, hilf, kein Stich, sondern ich möchte sie segnen in deinem Auftrag, in deiner Kraft. Das ist so etwas Gewaltiges. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir, pass auf, vergeben haben denen, die an uns schuldig wurden, haben, losgelassen haben. Meine lieben Freunde, das ist das gewaltige erste Wort unseres Herrn und Heilandes, des Sohnes des lebendigen Gottes, dieses Mannes, der uns geschenkt wurde vom Vater im Himmel, um für uns zu sterben am Kreuz von Golgatha. Und der für seine Schlechter sogar beten konnte. Vater, vergib ihnen. Was sollte es eine Entschuldigung sein? Denn sie wissen nicht, was sie da tun. Sie wissen es nicht, Freunde, ja. Wissen wir es immer? Wissen wir es immer? Nein, wir dürfen uns ausstrecken zu ihm hin. Und wir brauchen seine Hilfe. Und wir brauchen seine Kraft, dass wir verzeihen können. Und wir haben ein großes Vorbild vor unseren Augen, das ist Jesus. Und wir dürfen auch wissen, dass der Herr dem Schlimmsten vergeben will. Er hat keine Freude am Tode des Gottlosen, des Sünders, des Versagers, sondern dass er sich bekehrt, dass er umkehrt und ihm nachfolgt und ein glücklicher Mensch wird. Meine Lieben, wir werden frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er sagt, ich bin gekommen, dass sie die Fülle haben. Alles, was sie brauchen. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und die Fülle haben. Freunde, das ist Jesus. Und deshalb dürfen wir kommen. Und ich möchte dich bitten, durchforste einmal dein Herz. Gibt es da noch Dinge, die dich stechen? Dann bitte, dass diese Stiche weggehen. Bitte, dass du nicht mehr daran erinnert wirst, daran denken musst. um diesen Berg herumgehen musst und nicht vorwärts kommst, weil du gefangen bist in diesem Nicht-Verzeihen-Können. Oder soll ich es noch anders sagen? Nicht-Verzeihen-Wollen. Bruder, Schwester, dir möchte ich zurufen, dir wird vergeben. Die Blutskraft Jesu ist da. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Komm zum Herrn, so wie du bist. Und ich denke an diesen Mann, der sich das Leben nehmen wollte. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Seine Frau und seine Tochter hatten mir ihn gebracht. Nach meiner Predigt. Er wollte mit mir nichts zu tun haben als Prediger. Aber der Schweizer da, also da hat er gedacht, gut, also mit dem kann ich ja reden. Und dann kam er am Schluss meiner Predigt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen im kleinen Zelt. Wir hatten eine Zeltevangelisation, eine große. Und dann hatte ich noch ein extra Zelt für die Seelsorge. Und dann konnte ich ihm sagen, du hör mal, du wolltest dir das Leben nehmen, weil du dich schämst vor deiner Frau und vor deiner Tochter. Sagt er, ja, ja, deshalb. Ich schäme mich. Er hatte ein wunderbares Geschäft gehabt mit 33 Angestellten und jetzt war alles kaputt und jetzt schämt er sich. Jetzt habe ich gesagt, du musst dich wirklich schämen, aber nicht, weil du pleite gegangen bist, sondern weil du dir das Leben nehmen wolltest und hast eine solche wunderbare Frau und so eine tolle Tochter und die haben dich jetzt hierher gebracht. Und jetzt vergib dir selber. Das ist jetzt der letzte Grund. Weißt du, weil der Herr Jesus dir alles vergibt, darfst du dir selber auch vergeben. Wie kommt das? Hat mir eine junge Studentin gesagt in meiner Bibelschule. Es war schwer. Das Mädchen hat sie abgetrieben. Und dann kommt's, das schlechte Gewissen. Die Depression. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, im Namen Jesu, ich gebe dir jetzt Absolution. In der Vollmacht, die Gott mir gegeben hat. Und es ist jetzt vor Gott, als wäre es nie gewesen. Denn er versenkt deine Sünde ins tiefste Meer. Und für dich steht oben geschrieben, Fischen verboten. Du hast damit nichts mehr zu tun. Ich schenke dir, ich gebe dir im Auftrag Gottes, in seiner Vollmacht, Absolution. Und jetzt vergib dir selbst. Und dann habe ich ihr das Gebet vorgesprochen. Und sie hat es nachbuchstabiert. Und dann, als ich Amen sagen wollte, betete sie selber weiter. Und fing an zu weinen und hat gesagt, Herr Jesus, ja, wie wunderbar, du vergibst mir. Und dein Blut ist allgenugsam. Und dein Blut macht rein. Und sie hat mich zitiert, aus Blut rot wird Schneeweiß. Vergib mir, Herr. Und Freunde, plötzlich konnte sie die Vergebung annehmen. Ich will dir etwas sagen heute Abend. Du darfst die Vergebung für dich selber annehmen und frei sein und entlastet deine Straße gehen. Er hat dir alles verziehen. Du bist ein begnadigter Sünder. Aber er hat dich nicht begnadigt, wie die Welt dich begnadigen kann. Sondern seine Gnade ist so, als wär's nie gewesen. Ausradiert, ausgelöscht, frei, heilig, abgesondert für ihn und mit ihm unterwegs in die ewige Glückseligkeit. Das Schönste liegt vor uns. Gottes Kinder, macht euch auf, kein schlechtes Gewissen. Und wir wollen sagen, Herr, jawohl, wir haben vergeben, wir verzeihen und du hast uns verziehen und wir sind schneeweiß vor dir, angetan mit deiner ganzen Herrlichkeit. Ich bin gekommen, auf dass sie das leben und volle Genüge haben. Das hast du gesagt, Herr. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für die große Gabe. Du hast uns deinen Sohn gegeben, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und jetzt dürfen wir nach Golgatha blicken, zu dieser Schädelstätte, dort, wo du aufgehängt warst, zwischen Himmel und Erde mit diesen zwei anderen noch. Und der eine durfte rufen, Jesus, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst. Herr Jesus, wir danken dir, wenn wir einen Blick tun auf dich, der du mittendrin bist, mitten inne, und dich anrufen, dann werden wir schneeweiß. Heiland, jetzt geh du durch die Reihen, leg du deine Hand auf die Häupter, hilf uns verzeihen, nimm alle Stiche aus uns heraus. Und Herr Jesus, hilf uns, dass wir dich anschauen und wir haben Verzeihung, wir haben Vergebung. Dein Blut ist allgenugsam. Die Strafe liegt auf dir, auf dass wir Frieden hätten. Es ist so, als wär's nie gewesen. Wir sind jetzt schon gerecht gemacht, heilig gemacht durch dein Blut. Ich preise dich. Und Herr, geh du mit einem jeden nach Hause und mach du das letzte Menschenkind froh, indem es fühlen kann. Mir ist vergeben und ich kann meinen Weg gehen. Diese Einbahnstraße bis ans Ende, bis zu diesem Tag, wo wir hier unten Abschied nehmen. Herr, ich danke dir. Du tust mehr, als wir dich zu bitten imstande sind. Und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn wir jetzt diesen Schächer hören und dann das, was Jesus zu ihm gesagt hat. Und wir fragen ihn, Schächer, wo ist das Paradies? Wo bist du mit dem Herrn Jesus? Schächer, wo? Bei dir, jetzt schon. Bei dir. Unser Wandel ist im Himmel. Ich danke dir, du treuer Gott. Lass uns hineinriechen in die ewige Herrlichkeit und hilf uns. Du hast es gesagt, trachtet am Ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Diese Zufälle vom Himmel her in unser Leben hinein, dieser Reichtum, diese Vergebung, diese Freude im Heiligen Geist. Dir sei Lob und Dank. Schenk es uns, du treuer Herr. Amen. Amen. Thank you. Lass uns aufstehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Ich preise dich, Herr. Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Ich freue mich darauf, dass wir die Worte von Jesus miteinander anschauen können. Das Letzte, was er noch gesagt hat, bevor er gestorben ist. Gott befohlen. Kommt gut heim.